Ja, mein Name ist Matthias Krebs oder Matti, wie mich alle normalerweise hier in der Gemeinde früher genannt haben. Ich gehöre, also diejenigen, die mich nicht kennen, ich gehöre zum Netzwerk Evangeliumshaus. Wir sind in Viersen und seit letztem Jahr September haben wir dort mit Vormittagsgottesdiensten gestartet. Und ich bin nicht wie Gott. Ich möchte manchmal sein wie Jesus, ja, aber ich kann nicht an mehreren Orten gleichzeitig sein. Deswegen bin ich sonntagvormittags immer in Viersen und nicht hier, aber heute, der zweite Gottesdienst in diesem Jahr hier. Und ein ganz besonderer Tag, wie wir schon festgestellt haben, Erntedank. Und das kennt ihr auch alle, oder? Erntedank haben wir auch schon ein bisschen, ist ja schon angeklungen, auch im Gottesdienst. Wir danken Gott für all das, was er uns gegeben hat, für all die guten Gaben, die wir haben. Nicht nur für das Essen, es geht ja auch weiter. Wir danken ihm für unsere Wohnung, wir danken ihm für unsere Bildung, für unsere Kleider, für unseren ganzen Besitz, für unsere Ressourcen, für unsere Gesundheit, für unser ganzes Leben. Wir sind Gott dankbar. Okay, lass uns jetzt noch eine Zeit des Lobpreises haben und Gott Danklieder singen. Amen. Ich denke, das reicht, oder? Ich meine, ihr wisst, worum es geht bei Erntedank. Wozu braucht ihr da noch eine Predigt? Oder? Und ganz ehrlich, wenn man euch mal fragt am Ende eines Gottesdienstes, worüber hat er gepredigt, dann fasst die Predigt ja auch in ein oder zwei Sätzen zusammen. Ja, es ging um Erntedank und Dankbarkeit. Ah ja, alles klar, danke. Da kann ich auch gleich in ein oder zwei Sätzen predigen, das könnt ihr euch gut merken und nehmt das mit, oder? Ihr seid nicht so richtig zufrieden, ne? Ich merke schon. Okay, dann machen wir noch was anderes, oder? Dann gehen wir noch mal ein bisschen tiefer rein in das Thema, oder? Ihr merkt schon, Erntedank, das hat eine gewisse Dimension, die ist auch wichtig und das wäre auch, man könnte auch über Dankbarkeit sprechen, ist auch nicht ganz unwichtig, gerade in unserer heutigen Zeit. Es gibt manche Stellen, da hatte ich erst so die Überlegung, darüber zu reden, sagt Gott Dank alle Zeit für alles, boah, das ist eine Herausforderung, eine Steilvorlage, passt wunderbar zu Erntedank. Ich hatte eine andere Frage, die mich bewegt hat und die mich dann eine ganz andere Richtung geführt hat. Ich habe mich gefragt, gibt es eigentlich irgendwelche biblischen Vorbilder für Erntedank? Wurde das in der Bibel gefeiert? Nun, es gibt kein Fest, das genau diesen Namen trägt. Aber es gibt einige Feste, die Gott seinem Volk damals verordnet hatte, die so eine gewisse Ähnlichkeit haben zu Erntedank. Und ich möchte mit euch heute so ein bisschen in die jüdische Kultur oder Tradition eintauchen. Es gibt ja sogenannte messianische Juden, das heißt Juden, die an Jesus Christus als ihren Messias glauben. Und wenn die Bibel lesen, dann haben die teilweise einen ganz anderen Blick auf diese ganzen Verse, weil sie viel mehr die jüdische Tradition kennen von damals, die aber teilweise ja bis heute auch noch existiert. Und sie sehen manche Bibelverse, Da schwingt was ganz anderes mit, weil da ein ganzer Background von Kultur mitschwingt, der uns fehlt, beziehungsweise unsere Kultur ist anders. Und wir verstehen deswegen manche Worte anders. Und auch wenn es manchmal etwas anstrengend vielleicht ist oder auch verwirrend, in eine fremde Kultur einzusteigen, ich glaube, es lohnt sich zu gucken, ein bisschen mehr die Bibel aus jüdischer Sicht oder mit jüdischen Augen anzuschauen, insbesondere auch das Neue Testament. Da kommen wir nochmal zu ganz neuen Gedanken und Erkenntnissen, die da auch drin stecken. Feste, die so ähnlich sind wie Erntedank. Da gibt es zunächst mal das Fest der ungesäuerten Brote, so nannte sich das, Massot oder Matzot, direkt im Anschluss an Pessach. Pessach kennen wir oder Passa, ja, das ist das Fest eigentlich. Erstmal ist es ein Erntedankfest. Es wurde zu Beginn der Getreideernte gefeiert. Gleichzeitig hat es noch eine zweite Bedeutung, nämlich das Volk sollte sich daran erinnern, ich glaube, das haben wir in einem Lied gesungen, wie Gott sein Volk aus der Sklaverei in Ägypten herausgeführt hat und sie durch die ganze Wüstenwanderung dann ins gelobte Land geführt hat. Das ist nicht nur eine Erinnerung an ein historisches Ereignis, das hat was mit jüdischer Identität zu tun. Ja, das ist nicht nur irgendein Fest, sondern das ist ganz, ganz entscheidend. Und direkt im Anschluss daran waren die Tage der ungesäuerten Brote und das Fest Massot, wie gesagt, zu Beginn der Getreideernte. Hat also so ein bisschen was von Erntedank. Dann gibt es noch Shavuot, das Wochenfest, das ja, je nachdem, welchen Kommentar man liest, die einen sagen Ende der Getreideernte, die anderen sagen Anfang der Weizenernte. Also auch wieder etwas, was mit Ernte zu tun hat. Gleichzeitig erinnerte man sich auch daran, dass Gott am Sinai die Gebote erneut gegeben hat. Wir erinnern uns, beim ersten Mal, da war Mose so wütend, dass er, weil das Volk Israel in seiner Abwesenheit ein goldenes Kalb gemacht hat, dass er diese Gesetzestafeln zerschlagen hat. Und er musste dann nochmal auf den Berg und dann hat er das nochmal bekommen, die Gebote. Zum Glück, so waren sie dann für das Volk Israel und auch für uns heute dann erhalten geblieben, beziehungsweise der Inhalt ist erhalten geblieben worden. Ich habe mal auf einem Royal Ranger Camp, da haben wir als Leiter ein Anspiel gemacht und da ging es genau um diese Geschichte. Gott gibt Gebote und wir Menschen kümmern uns nicht darum. Ich war in dem Fall Mose und ich habe mir dann so aus einer Kachel habe ich mir so eine Art 10-Gebote-Ding gebaut mit so einem Holzrahmen drumherum. Bei den Rangern muss das alles ein bisschen, muss nicht so perfekt sein, aber es hat funktioniert. Und dann bin ich da wutschnaubend irgendwo hier reingelaufen zum Lagerfeuer und habe mir extra so einen Stein da vorne neben das Feuer gelegt, damit ich auch ja diese Tafeln kaputt schlagen kann. Und das hat richtig gescheppert. Und jemand meinte zu mir, boah, da ist richtig was auch innerlich, geistlich bei manchen Menschen zerbrochen, als sie das so gehört haben. Also war ein besonderes Erlebnis für mich nochmal. Wie gesagt, an diese wiederholte Gabe der Gesetze erinnert man sich auch an diesem Fest. Wir merken also, das gibt manchmal mehr Bedeutungen bei diesen Festen. Hatte auch etwas mit Erntedank zu tun. Und das Fest wurde übrigens auch exakt 50 Tage nach Passa gefeiert. Komme ich später noch drauf. Und dann gibt es das Laubhüttenfest, Sukkot. Am Ende der Weinernte oder eigentlich auch am Ende der gesamten Ernte. So, dann war wirklich Schluss. Das war so ganz am Ende. Dann konnte man nichts mehr großartig abernten. Und das kommt vielleicht unserem Erntedankfest am nächsten. Es ist nicht das Gleiche, aber es kommt ihm relativ nah. Und neben Pessach bzw. Massot und Shavuot, die beiden Feste, die ich erwähnt habe, ist das eines der drei Wallfahrtsfeste. Werden wir auch gleich nochmal im Bibeltext lesen, dass diese drei Feste eine besondere Bedeutung hatten. Nun, wir als Christen feiern das eigentlich nicht. Aber trotzdem haben diese Feste ja eine Bedeutung auch für uns als Christen. Und ich finde das interessant, dass wir gerade heute am Erntedank auch Abendmahl feiern. Das passt gut. Denn das erste Fest, was ich erwähnt hatte, das Fest der ungesäuerten Brote und davor eben auch Passafest, das feiern wir eigentlich auch, nur nicht genau so. Sondern für uns ist das Abendmahl. Damals wurde es gefeiert, weil Gott Israel aus der Sklaverei herausgeholt hat. Und damals mussten die Israeliten, jede Familie musste ein Lamm schlachten und dieses Blut des Lammes an den Türpfosten ihres Hauses draufstreichen. Und dann ging der sogenannte Würgeengel oder Todesengel durch Ägypten hindurch. Dort waren die Hebräer, wie man sie nannte, ja in Sklaverei. Und überall da, wo er das Blut nicht sah, wurde der Erstgeborene einer Familie getötet, der starb. Nur da, wo das Blut des Lammes zu sehen war, da ging dieser Würgeengel vorbei. Wir feiern, dass Jesus für uns als Lamm Gottes geschlachtet worden ist. Wir streichen sein Blut jetzt nicht wirklich irgendwo hin, aber es ist letztendlich sein Blut, das uns von aller Schuld befreit, beziehungsweise der Tod geht an uns vorüber. Wir haben ewiges Leben in Jesus Christus. Und insofern hat das Passafest der Juden eine neue, großartige Bedeutung für uns bekommen. Und ich glaube, es war damals schon, wenn man sich das alles anschaut, das hat Gott gesetzt wie ein prophetisches Fest für das, was Jesus dann tun würde. Das gibt es öfter in der Bibel, dass es bestimmte Handlungen gibt, die eine bestimmte Bedeutung haben für eine bestimmte Zeit, aber über ihre eigene Zeit hinausweisen auf etwas, was noch kommt. Eine prophetische Handlung sozusagen sind. Und für mich ist die Erfüllung im Neuen Testament hier durch Jesus Christus passiert und wir dürfen das heute auch feiern. Für mich passt das hervorragend da rein. Dann haben wir Shavuot, dieses Fest, das genau 50 Tage nach Pessach gefeiert wurde. Und man kann das auch im Griechischen übersetzen als Pfingsten oder Pentekoste, der 50. Tag. Daher kommt der Begriff Pfingsten. Pfingsten, ja, dieses Fest, wo man damals daran dachte, dass die Gesetze gegeben worden sind, auch ein Erntedankfest. Wir feiern das heute, weil uns der Heilige Geist gegeben worden ist. Es ist der Tag, von dem wir in Apostelgeschichte 2 lesen, dass nachdem Jesus in den Himmel gefahren ist, er seinen Heiligen Geist seinen Jüngern gab. Sie wurden ausgerüstet mit einer ganz neuen Kraft, damit sie seinen Missionsbefehl erfüllen konnten. Und wir alle haben auch einen Missionsbefehl von Jesus bekommen. Wir sollen hingehen nach Krefeld. Das sagt Jesus nicht so wortwörtlich, aber eigentlich schon. Wir sollen nach Krefeld gehen, nach Viersen gehen, nach Nettetal gehen, an den linken Niederrhein gehen und alle Menschen zu Jüngern machen. Ja gut, das können wir nicht. Da muss sich auch noch jeder einzeln für entscheiden. Aber was wir können, ist, wir können seine Zeugen sein. Wir können für Jesus Zeugen sein und dafür brauchen wir den Heiligen Geist. Denn es geht nicht darum, nur irgendeine Wahrheit zu sagen, so ist das, und dann sagen die Leute, aha, ja, dann glaube ich daran, das wird nicht funktionieren. Wir brauchen den Heiligen Geist, der uns ausrüstet, der uns Kraft gibt, und es braucht auch den Heiligen Geist, damit Menschen dann Gott begegnen können. Vielleicht auch zum ersten Mal. Ohne den Heiligen Geist funktioniert Gemeinde nicht. Ohne den Heiligen Geist können Menschen nicht zum Glauben an den lebendigen Gott kommen. Ohne den Heiligen Geist können sie nicht verstehen, was das Abendmahl bedeutet. Das heißt, wir brauchen den Heiligen Geist. Und wieder hat sich eines dieser drei Erntedankfeste, was auch nochmal eine andere Bedeutung hatte damals, nochmal prophetisch wiederum erfüllt durch Pfingsten damals, durch dieses erste Pfingstfest zu Beginn der Gemeinde. Man könnte auch sagen, das ist der Geburtstag der Gemeinde Jesu. Also wieder ein ganz großartiges Fest. Zwei prophetische Feste, die im Neuen Testament eine Erfüllung gefunden haben. Es sind auf der einen Seite Feste der Erinnerung, aber es ist eben nicht diese tote Erinnerung, das war damals. Das ist damals geschehen, war doch schön, oder? Ach, war so schön früher. Damals in Ägypten, naja gut, als wir aus Ägypten rauskamen, na ganz ehrlich, so schön war das alles nicht, die hatten Stress pur. Ja, dann kam die Geschichte durch das Schilfmeer, wo sie erstmal nicht wussten, ob das klappt oder nicht. Dann letztendlich stand ihnen noch 40 Jahre Wüstenwanderung bevor, was damals ja noch keiner wusste so genau. Also so richtig schön war das auch nicht. Aber wir erinnern uns ja oft gerne an die Vergangenheit und dann verklären wir alles. Alles Schlechte verschwindet und es ist eigentlich alles nur toll gewesen. Aber diese Feste sind nicht nur Feste der Erinnerung, sondern sie haben was mit unserem Leben heute zu tun. Ja, das ist eine lebendige Erinnerung, weil sie unser Leben heute beeinflussen sollen und verändern sollen. Und die Frage ist, lassen wir uns davon verändern? Lassen wir uns vom Tod Jesu, den wir heute auch feiern, an den wir uns erinnern, hat das eine Bedeutung für unser Leben heute? Sind wir erfüllt mit dem Heiligen Geist? Haben wir diese Kraft? Haben wir überhaupt noch die Sehnsucht danach, diesen Heiligen Geist zu haben? Es gibt manche Menschen, die haben, so im Laufe der Jahre hat sich da so eine Bedeutungsverschiebung reingeschoben. Man denkt so ein bisschen gerade in Pfingstgemeinden, ja, der Heilige Geist, oh, das waren so schöne Gottesdienste früher. Die waren so emotional. Ja, wir haben alle geweint oder wir haben alle irgendwas gemacht. Und das war so schön, das brauchen wir wieder. Es geht nicht darum, dass wir irgendwelche schönen Gottesdienste haben. Das ist gut. Und da ist auch nichts gegen zu sagen, aber das ist nicht das Ziel. Der Heilige Geist wurde gegeben, um uns auszurüsten für unseren Dienst. Teilweise den Dienst in der Gemeinde aneinander, durch die geistlichen Gaben, aber dann auch der Dienst in dieser Welt, ein Zeugnis zu sein für Jesus. Licht zu sein, Salz zu sein. Und Licht ist man immer da, wo es dunkel ist. Und das Salz ist meistens auch in der Minderheit im Gegensatz zum gesamten Essen. Wäre ja furchtbar, wenn es mehr Salz als Essen gäbe. Also keine Sorge, wenn man sich irgendwie alleine fühlt oder einsam fühlt. Das ist völlig normal. Salz ist immer wenig da, aber es ist wichtig. Licht ist da, wo es dunkel ist. Und wir haben den Auftrag, das zu sein. In unserer Stadt, in unserem Land, in unserer Familie vielleicht, in unserem Arbeitsplatz, in unserer Uni, wie auch immer. Das kriegen wir aber nicht hin ohne den Heiligen Geist. Dafür ist er da. Also lebendige Feste, lebendige Erinnerung, die uns heute prägen und verändern soll. Und dann haben wir das Laubhüttenfest. Da müssen wir jetzt mal ein bisschen genauer hinschauen. Schauen wir mal an, wie dieses Fest eingesetzt worden ist. Im 5. Buch Mose, Kapitel 16, da lesen wir: Das Fest der Laubhütten sollst du 7 Tage lang halten, wenn du den Ertrag deiner Tenne und deiner Kelter eingesammelt hast, Weinernte. Und du sollst an deinem Fest fröhlich sein, du und dein Sohn und deine Tochter und dein Knecht und deine Magd und der Levit und der Fremdling und die Waise und die Witwe, die in deinen Toren sind. 7 Tage lang sollst du dem Herrn, deinen Gott, das Fest feiern an dem Ort, den der Herr erwählen wird. 7 Tage Fest, das ist schon mal ein Ding, oder? Übrigens wurden damals Hochzeiten auch 7 Tage gefeiert. Die Zahl 7 wird uns noch öfter begegnen. Denn der Herr, dein Gott, wird dich segnen im ganzen Ertrag deiner Ernte, im ganzen Ertrag deiner Ernte und in jedem Werk deiner Hände. Darum sollst du von Herzen fröhlich sein. 3-mal im Jahr soll alles männliche Volk, da haben wir jetzt 3-mal, okay, warum? Bei dir vor dem Herrn, deinem Gott, erscheinen, an dem Ort, den er erwählen wird, am Fest der ungesäuerten Brote und am Fest der Wochen und am Fest der Laubhütten. Aber niemand soll mit leeren Händen vor dem Herrn erscheinen, sondern jeder mit dem, was er geben kann, je nach dem Segen, den der Herr, dein Gott, dir gegeben hat. Oh, jetzt könnten wir über den Segen des Gebens auch sprechen. Auch ein interessantes Thema, ist heute nicht mein Thema, aber mal so eine kleine Anmerkung. Also hier sehen wir am stärksten den Charakter von Erntedank, den das Laubhüttenfest eigentlich hat. Ein sehr fröhliches Fest. Ich habe mir sagen lassen, es ist eines der fröhlichsten Feste. Ich habe auch einige aktuelle Bilder gesehen. Das wird auch heute noch in Israel gefeiert. Und das ist schon sehr, lustig, interessant. Also da wird viel gesungen und gefeiert und getanzt. Das ist ein sehr ausgelassenes Fest. Es wird für die Ernte gedankt und über den Ertrag in jedem Werk deiner Hände. Und dieses Fest wird am Ende der Weinkelterung gefeiert. Jetzt haben wir einen zweiten Text, der uns das noch ein bisschen näher erläutert. Im 3. Buch Mose, Kapitel 23, da lesen wir Folgendes. So sollt ihr nun am 15. Tag des 7. Monats, da haben wir die 7 wieder, wenn ihr den Ertrag des Landes eingebracht habt, das Fest des Herrn halten, 7 Tage lang. Am 1. Tag ist ein Feiertag und am 8. Tag, also nach dem Fest, ist auch ein Feiertag. Ihr sollt aber am 1. Tag Früchte nehmen von schönen Bäumen, Palmenzweige und Zweige von dicht belaubten Bäumen und Bachweiden. Und ihr sollt euch 7 Tage lang freuen vor dem Herrn, eurem Gott. Und so sollt ihr dem Herrn das festhalten, 7 Tage lang im Jahr. Das soll eine ewige Ordnung sein für eure künftigen Geschlechter, dass ihr dieses im 7. Monat feiert. 7 Tage lang sollt ihr in Laubhütten wohnen. Alle Einheimischen in Israel sollen in Laubhütten wohnen, damit eure Nachkommen wissen, dass ich die Kinder Israels in Laubhütten wohnen ließ, als ich sie aus dem Land Ägypten herausführte. Ich, der Herr, bin euer Gott. Und Mose verkündete den Kindern Israels die Feste des Herrn. Also hier sehen wir, warum das Laubhüttenfest Laubhüttenfest heißt. 7 Tage lang sollten sie also in diesen Laubhütten wohnen oder leben, sich aufhalten. Ich habe auch Bilder gesehen, wie das heute gemacht wird. Ist ja alles ein bisschen schwierig heute, aber die machen das immer noch. Ich habe Bilder gesehen von mehrstöckigen Häusern, wo die Leute auf ihrem Balkon so eine Laubhütte gebaut haben und das Laubhüttenfest dann feiern. Also da kann man sehr kreativ sein. Wir haben das auch mal als Royal Ranger vor vielen Jahren hier gefeiert, haben uns da so eine eigene Laubhütte gebaut, allerdings nur einen Abend oder eine Nacht. Länger haben wir es nicht gemacht, aber es war so ein bisschen die Erinnerung an dieses Fest damals. Das Wort Hütte kann auch mit Zelt übersetzt werden, also ein provisorisches Haus, eine provisorische Wohnung. Denn die Israeliten lebten ja in der Zeit der Wüstenwanderung in Zelten. Und wir haben jetzt in diesem zweiten Text gesehen, es geht eben nicht nur um diesen Dank für die Ernte, sondern auch für den Dank für die gesamte Wüstenwanderung, dass Gott sie hindurchgeführt hat, als sie noch in diesen provisorischen Häusern gelebt haben, also Hütten oder Zelte. Das erinnert also an diese Zeit. Es hatte also eine doppelte Bedeutung, dieses Fest. Das war einmal die Wüstenwanderung und das war ein Erntedankfest. Das ist eigentlich noch ganz gut zu verstehen, oder? Ist noch nicht zu verwirrend. Tauchen wir mal noch ein bisschen tiefer ein. Gehen wir noch ein bisschen weiter da rein. Das Laubhüttenfest war das siebte und letzte Fest im jüdischen Jahreszyklus. Also das siebte Fest sollte im siebten Monat 7 Tage lang gefeiert werden. Die Zahl 7 begegnet uns da immer wieder. So eine Zahl der Vollkommenheit oder auch des Abschlusses. Da ist es ein Zeitabschnitt, der vollkommen ist und in sich abgeschlossen ist. Jesus oder Gott, so war das, Gott hat die Welt geschaffen. Jesus war dabei, lesen wir im Epheserbrief, aber bleiben wir mal bei dem Begriff Gott. Und am siebten Tag hat er geruht, da war das Ganze abgeschlossen. Da war so ein Zyklus zu Ende gegangen nach 7 Tagen. Das deutet alles auf einen Abschluss hin, auf die Erfüllung einer bestimmten Zeit. Ich habe in dem Nachschlagewerk Religion für Geschichte und Gegenwart folgenden Satz gelesen. Das Laubhüttenfest, ursprünglich als Erntedankfest gefeiert, hat bei den Rabbinen eine eschatologische Dimension inne. Also eine Eschatologie ist die Lehre der letzten Dinge, vom Ende der Welt sozusagen. Die Laubhütten symbolisieren das Ende der Zeit und die Erlösung. Jetzt kommt da eine ganz andere Dimension nochmal in dieses Fest rein. Es gibt einige Kommentatoren, und da muss man jetzt ein bisschen differenzieren, einige sehen das so, einige sehen das so. Einige sagen, dieses Fest, was 7 Tage gefeiert wird, das symbolisiert eine Periode, eine vollkommene Periode, wie zum Beispiel das 1000-jährige Reich, von dem wir in der Bibel lesen. Das ist bitte nicht zu verwechseln mit irgendwas, was die Nazis mal sich ausgedacht haben, hat damit gar nichts zu tun. Es wird von einem Reich gesprochen in der Bibel, in der Offenbarung, das 1000 Jahre währt, und dann streitet man sich drüber, sind das wirklich 1000 Jahre, ist das wörtlich zu nehmen oder nicht und wann genau wird das sein und kommt Jesus vorher zurück oder nachher. Da gibt es also ganz, ganz viele Diskussionen. Aber lassen wir es mal auf eine bestimmte Interpretation heute ein. Also dieses 1000-jährige Reich bildet den Abschluss aller Wege Gottes mit seinem Volk Israel. In dieser Zeit stellt Gott sein Volk Israel wieder her und sie werden feiern. Am Ende dieser Zeit, danach, baut Gott dann sein ewiges Reich auf. Jetzt gehen wir mal ein bisschen weiter in die Offenbarung. Wir haben ja gemerkt, das hat also scheinbar auch was mit dem Ende aller Zeiten zu tun. Und dann lesen wir mal, was in Offenbarung 21 steht. Da heißt es, und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Amen, Hochzeitsfest. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach, siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Also bei diesem Wort, die Hütte Gottes bei den Menschen, sehen manche Kommentatoren schon wieder einen Bezug auch zum Laubhüttenfest, zur Erinnerung an diese Zeit der Wüstenwanderung. Das heißt, es ist noch nicht ganz das Ende, es ist noch nicht der Himmel. Es ist ein Vorläufer, eine Zeit, bevor das letzte, allerletzte Ende kommt, möglicherweise das 1000-jährige Reich. Einige Bibelausleger, die das nicht so sehen, die übersetzen dann einfach nicht die Hütte Gottes, sondern die Wohnung. Die haben da einfach eine andere Übersetzung, weil sie auf diese Hütte nicht so ganz eingehen wollen. Also ihr merkt schon, da kann man so ein bisschen unterschiedlicher Ansicht sein, aber ich finde es doch interessant, wie immer wieder dieser Bezug mit der Hütte kommt. Und ich möchte an diesem Wort Hütte, möchte ich noch mal ein bisschen mehr auf die Spur kommen. Weil dieses Wort habe ich früher immer in der Bibel überlesen, auch im Neuen Testament. Das kommt öfter vor, als man denkt. Und ich sagte ja schon, wenn man so ein Wort hört und man kennt eine bestimmte Tradition, dann schwingt die ja immer mit, wenn man so ein bestimmtes Wort hört. Ja? Wenn wir heute irgendein besonderes Wort sagen, zum Beispiel, keine Ahnung, wenn ich heute das Wort Gender sage, dann habt ihr sofort alle ein Bild. Da habt ihr eine ganze Kultur, die sofort auftaucht. Das Wort gibt es schon lange und vor 20 Jahren hat das wahrscheinlich noch diesen ganzen Hintergrund gar nicht aufploppen lassen bei euch. Aber jetzt sage ich dieses Wort und plötzlich habt ihr schon einen riesen Hintergrund an Gedanken, an Erfahrungen, an Wissen, der aufploppt. Und ich glaube, das ist bei dem Wort Hütte ähnlich. Bei Paulus finden wir eine ähnliche Andeutung. Zum Beispiel im 2. Korinther 5, Vers 1. Denn wir wissen, wenn unser irdisches Haus, diese Hütte, abgebrochen wird, so haben wir einen Bau von Gott erbaut, ein Haus, nicht mit Händen gemacht, das ewig ist in den Himmeln. Also wieder die Hütte als ein Provisorium, als etwas, was nicht für die Dauer gedacht ist. Wir werden also nicht immer auf dieser Erde sein. Wir sind hier als Christen oder eigentlich als Menschen, sind wir nur Wanderer oder wir sind auf der Durchreise. Das vergessen wir manchmal, ganz ehrlich. Wir machen uns so viele Gedanken und so viele Sorgen über alles Mögliche und wir vergessen, dass wir nur auf der Durchreise sind. Wir haben ein Ziel, wo wir eigentlich hinwollen, ein Zuhause im Himmel, das Jesus für uns vorbereitet, hat er selber gesagt. Er selber wird dieses Heim, dieses neue Zuhause für uns vorbereiten. Es gibt einen weiteren Bezug zur Hütte, den lesen wir im Johannesevangelium. Das ist ja eines der, gerade diese Einsetzungs- oder Anfangsworte des Johannesevangeliums, ich glaube, die sind weltweit bekannt, auch unter Menschen, die so ein Gespür für Literatur oder Philosophie haben, weil das so ja doch sehr hintergründig ist. Am Anfang oder im Anfang war das Wort. Das finden Literaturprofessoren ganz toll. Am Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott. Ja, das Wort war Gott. Von Anfang an war es bei Gott. Wenn wir dann in Vers 14 weiterlesen, er, das Wort, damit ist Jesus gemeint, wurde Mensch und wohnte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit gesehen. Eine Herrlichkeit, wie sie nur der eine und einzigartige vom Vater hat, erfüllt mit Gnade und Wahrheit. Bei dem Wort, er wohnte unter uns, muss man eigentlich richtigerweise wörtlich übersetzen, er zeltete unter uns. Weil wenn es das Wort gäbe, könnte man sagen, er hüttete unter uns. Also Jesus kommt für eine bestimmte Zeit in diese Welt, um bei uns zu sein. Da haben wir wieder dieses Wort Hütte, was eine vorläufige Zeit bzw. eine bestimmte Zeit beschreibt, wo etwas passiert, wo Gott mit seiner Herrlichkeit da ist. Wir erinnern uns, beim Volk Israel in der Wüste, da heißt es, da zog die Feuersäule oder die Wolkensäule mit. Das war die Herrlichkeit Gottes. Und sie setzte sich dann, wenn sie sich niedersetzte oder absetzte, dann wussten die Israeliten, jetzt ist Pause, jetzt werden wir lagern hier. Das heißt auch so, diese Herrlichkeit Gottes war damals da. Also Herrlichkeit Gottes, Hütte, Gott wohnt bei seinem Volk. Obwohl es nur provisorisch ist, obwohl es nur vorläufig ist, finde ich, sind ganz, ganz viele Parallelen, die wir da entdecken. Das Laubhüttenfest erinnert uns daran, einmal werden wir unser irdisches Leben, unsere Hütten verlassen. Einmal wird alles irdische Leben ein Ende haben. Ich weiß nicht, ob ihr jemals beim Erntedankfest auf solche Gedanken gekommen seid. Dass es um etwas geht, was noch aussteht, was noch kommt und was uns betrifft. Das heißt, es ist auf der einen Seite ein Erntedankfest, aber es ist auch ein Fest, das am Ende der Ernte steht und der Weinlese. Es deutet auf etwas anderes hin. Und ich lese jetzt einen weiteren Text. Da geht es auch um Ernte wieder. Es geht sogar um Weinernte. Ist aber nicht ganz so schön oder nicht ganz so nett. Offenbarung 14. Da lesen wir Folgendes. Dann sah ich eine leuchtende Wolke, auf der jemand thronte, der wie ein Menschensohn aussah. Er trug einen goldenen Kranz und hielt eine scharfe Sichel in seiner Hand. Nun kam ein Engel aus dem Tempel und rief dem auf der Wolke mit lauter Stimme zu, gebrauche deine Sichel, denn die Zeit zum Ernten ist gekommen. Die Erde ist überreif dafür. Da ließ der, der auf der Wolke saß, seine Sichel über die Erde fahren und erntete sie ab. Noch ein anderer Engel kam aus dem Tempel im Himmel. Auch er hatte eine scharfe Sichel bei sich. Schließlich kam ein Engel vom Altar, es war der, dem das Feuer unterstellt war, und rief dem, der die scharfe Sichel hatte, mit lauter Stimme zu, lass deine scharfe Sichel schneiden und ernte die Trauben vom Weinstock der Erde. Seine Beeren sind reif. Da ließ der Engel seine Sichel durch den Weinstock der Erde fahren und erntete ihn ab. Die Trauben warf er in die große Weinpresse des göttlichen Zorns außerhalb der Stadt. Als sie gekeltert wurden, schoss das Blut aus der Presse bis an die Zügel der Pferde hoch. Das Ganze erstreckte sich 300 Kilometer weit. Das ist ein bisschen ekelig, oder? Irgendwie ist das jetzt nicht mehr so ein schönes Erntedankfest. Hier wird eine ganz andere Bedeutung mit der Ernte reingebracht. Wir haben heute schon eine zweite gehabt, die Ernte, die wir selber sind, für Gott, für Jesus, weil wir selber seine Kinder geworden sind. Hier wird Ernte mit einem Gericht verglichen, das auch am Ende der Zeiten steht. Es wird ein Gericht über die Völker geben. Und danach, jetzt sind wir wieder bei dieser Interpretation mit dem Millennium, mit diesem tausendjährigen Reich, wird es eine festgelegte Zeit geben, die 7 Tage des Laubhüttenfestes. Und danach wird Gott sein Reich der Himmel aufbauen. Ich habe eins noch nicht erwähnt. Am 7. Tag des Laubhüttenfestes wird das große Hoshana Rabba gesungen. Das heißt das große Hosianna. Hosianna heißt nicht, toll, super, alles klar, so interpretieren wir das ja oft, wir singen Hosianna. Hosianna heißt eigentlich, hilf doch, Herr. Also das ruft man eigentlich, weil man in einer Notlage ist und man sagt, Gott, ich brauche deine Hilfe. Das bedeutet eigentlich Hosianna. Das wird am letzten Tag dieses Festes gesungen. Auch irgendwie interessant, warum singt man das da an diesem Tag? Da macht Gott scheinbar noch irgendwas, da muss Gott nochmal eingreifen und er baut sein Reich, sein himmlisches Reich auf. Und wenn man das so weiß und weiß, wie das Laubhüttenfest gefeiert wurde, dann gibt es ganz, ganz viele interessante Parallelen. Zum Beispiel, als Jesus in Jerusalem einzog, da haben die Leute plötzlich Palmenzweige genommen. Okay, die waren einig für die Laubhütten. Und dann haben sie auch das große Hosianna gerufen, haben Hosianna gesungen. Und ich kann mir vorstellen, dass manche Juden der damaligen Zeit ein bisschen verwirrt waren. Sie sagten, Augenblick mal, ist gerade Passafest hier, nicht Sukkot, nicht Laubhüttenfest. Warum fangen die jetzt mit Palmenzweigen an? Warum rufen die jetzt Hosianna? Das ist doch für das Ende des Laubhüttenfestes gedacht. Das ist so ähnlich, als wenn wir heute an Weihnachten Osterlieder singen würden. Aber passt eigentlich, oder? An Weihnachten, Ostern, das beides gehört ja zusammen. Das eine ist für das andere da. Man kann das eine nicht ohne das andere denken. Und ich glaube, die Menschen haben damals schon etwas vorweggenommen, was am Ende der Zeiten für alle Menschen sichtbar sein wird. Jesus, der Messias, baut tatsächlich sein Reich auf. Das Reich der Himmel. Jesus ist der Messias, der Erlöser. Er macht alles neu. So, jetzt ist die Frage, was fangen wir denn jetzt damit alles an? Es ist ja toll, das alles so zu wissen, oder? Aber was hat das jetzt mit uns so richtig zu tun? Lass uns doch mal Erntedank nicht als das Ende einer Periode sehen. Ja, so, dass diese Versuchung ist nah da, dass wir sagen, wir haben gepflanzt und das wurde begossen und gepflegt und gehegt und jetzt wurde geerntet und jetzt ist dieser Zyklus vorbei. Erntedank im Sinne vom Laubhüttenfest deutet auf etwas hinaus, was noch kommt. Das ist noch nicht abgeschlossen. Und im Abendmahl erinnern wir uns auf der einen Seite daran, was Jesus für uns getan hat und gleichzeitig erinnern wir uns auch daran, dass wir das tun, bis er wiederkommt. Da haben wir wieder diesen Bezug dran. Ja, es ist vorbei, aber auch nicht und es kommt noch was. Also dieser Bezug, wir erinnern uns und haben gleichzeitig ein Ziel, was noch nicht erfüllt wurde, das steckt sowohl im Abendmahl drin, das steckt auch im Erntedankfest drin, im Sinne vom Laubhüttenfest. Das ist ein Hinweis, da kommt noch was auf uns zu. Es ist noch nicht alles vorbei. Jesus vergibt unsere Sünde und unsere Schuld, weil er am Kreuz dafür bezahlt hat. Der Heilige Geist kam an Pfingsten zu uns, möchte uns ausrüsten. Und möchte alle Jünger mit seiner Kraft erfüllen. Aber diese Erde wird einmal vergehen. Und dann wird es eine andere Ernte geben, ein Gericht Gottes. Und die große Frage ist jetzt, wo stehe ich eigentlich? Bin ich dabei? Bei allem, was in der Bibel gesagt wird, geht es eigentlich immer darum, wie ist meine Antwort zu Gott? Es geht nicht darum, was ich alles weiß. Es geht nicht darum, ob ich alle möglichen Gebote halte. Das ist alles gut und wichtig. Ich sage nichts gegen Wissen, ich sage nichts gegen Gebote. Aber das ist nicht das Wesen. Das Wesen Gottes ist ja immer Beziehung. Das ist ja immer, er redet zu uns und er möchte nicht gegen eine Wand sprechen, sondern er erwartet eine Antwort. Wie verhalte ich mich dazu? Und ich habe immer zwei Möglichkeiten. Ich kann Gott entgegengehen und sagen, ja Gott, oder ich kann sagen, nö, will ich nichts mehr zu tun haben. Dieses vielleicht mal sehen, das was in unserer heutigen Zeit so gerne gemacht wird, das ist letztendlich keine Option. Das kann man hier noch eine gewisse Zeit sagen. Ja, lass mal, ich muss noch mal drüber nachdenken. Ich will mich noch nicht festlegen. Das ist fast schon so eine Art Krankheit heutzutage. Menschen können keine Entscheidungen mehr treffen und auch die Konsequenzen dann tragen oder dafür die Verantwortung übernehmen. Das will keiner mehr, deswegen, ja, mal gucken und lass mal den anderen entscheiden. Ich weiß noch nicht so genau. Wenn es um Gott geht und um Jesus geht, ist es wichtig, ihm eine Antwort zu geben. Und ohne diese Antwort kommen wir nicht weiter. Eine halbe Antwort ist im Prinzip eine Absage an Gott. Und deswegen ist eine ganz, ganz entscheidende Frage bei all dem, was ich gesagt habe, bei dem Erntedank, bei Pessach oder Abendmahl, bei der Erfüllung mit dem Heiligen Geist, ist die Frage, wie ist meine Antwort zu Gott? Hab ich mein Leben Jesus gegeben? Lebe ich mit Jesus, mit dem Heiligen Geist? Lebt der Heilige Geist in mir? Weiß ich, dass meine Schuld vergeben ist? Denn es kommt ein Tag des Gerichtes. Lass uns mal aufstehen. Herr Jesus Christus, ich danke dir für all das, was du für uns getan hast. Und ich danke dir auch für diese Feste, die wir auch in der Bibel finden, die uns immer wieder an wichtige geistliche Wahrheiten erinnern. Und gerade wenn wir auch Abendmahl feiern oder wenn wir an Pfingsten oder Weihnachten oder Ostern an gewisse Dinge uns erinnern, dann wissen wir, das ist nicht nur eine Erinnerung, sondern das hat etwas mit unserem Leben zu tun. Du sprichst in unser Leben hinein. Du möchtest unser Leben verändern und gestalten, damit wir einmal bei dir sein werden. Nicht nur in sogenannten Laubhütten, sondern in Ewigkeit, in dem Zuhause, was du einmal für uns vorbereitet oder was du jetzt schon für uns vorbereitest, wo wir einmal sein werden. Jesus, wir wollen bei dir sein, das ist unser Ziel. Und wir wollen dir eine Antwort geben, auch in diesem Leben schon. Und wir möchten für dich leben. Wir möchten Ja sagen zu deinen Wegen und wir geben zu, dass wir Fehler gemacht haben. Und während wir jetzt im Gebet stehen, möchte ich denjenigen eine Gelegenheit geben, sich für Gott zu entscheiden, die das noch nicht getan haben. Denn das ist die wichtigste Entscheidung im Leben und eigentlich sollten wir die viel öfter stellen. Gibt es jemanden hier heute Morgen, der Gott noch keine Antwort gegeben hat und er sagt, doch, ich möchte mein Leben Jesus geben. Ich möchte, dass er meine Schuld vergibt, meine Sünde vergibt, dass sein Blut mich rein macht von aller Ungerechtigkeit. Ich möchte mit Jesus zusammenleben in Zukunft. Ich brauche diese Vergebung der Schuld. Dann melde dich kurz, dann kann ich für dich beten. Du hast jetzt die Möglichkeit, wenn du das in deinem Herzen spürst. Es ist eines unserer wichtigsten Dinge, die wir auch als Zielsetzung haben in unserem Netzwerk. Wir wollen Menschen mit Jesus Christus erreichen. Wir wollen, dass Menschen zum Glauben kommen zu Jesus Christus. Und ich lade euch ein, Menschen mitzunehmen in die Gemeinde, die Jesus noch nicht kennen. Denn hier ist der Ort, wo sie zum Glauben kommen können. Hier ist der Ort, wo sie ihr Leben Jesus geben können. Herr Jesus Christus, wir danken dir für all das, was du für uns getan hast. Und wir danken dir auch gleich im Abendmahl dafür. Und wir kommen wirklich mit fröhlichen Herzen zum Abendmahl, weil wir wissen, meine Schuld ist vergeben. Ich bin frei, ich darf mich freuen. Und so wie das Laubhüttenfest ein fröhliches Fest war und ist, dürfen wir auch mit Freude zu dir kommen, zu diesem Tisch hier heute Morgen kommen und sagen, danke Jesus für das, was du für mich getan hast. Ich bin erlöst, ich bin frei. Danke Heiliger Geist, dass du in mir wohnst. Und ich freue mich auf die Zeit, die einmal kommen wird. auf die Zeit, wo wir dann bei dir sein werden in Ewigkeit. Etwas, was noch nicht erfüllt wurde, aber was kommt, wo wir darauf hinarbeiten. Und Jesus, ich bitte dich für unsere Gemeinde hier in Krefeld, für unser Netzwerk und für unsere Vision am linken Niederrhein, Menschen für dich zu erreichen, Gemeinden zu gründen, ein Netz von Gemeinden zu gründen, damit Menschen dich kennen und genau das feiern können, damit sie wissen, ich gehöre dazu, dass sie dir eine Antwort geben können. Ich möchte dich bitten, Heiliger Geist, dass du uns alle erfasst mit dieser Sehnsucht. Wir wollen davon weitererzählen. Wir möchten nicht alleine hier Abendmahl feiern, sondern wir wollen es mit vielen neuen Geschwistern tun. Wir wollen dafür beten, wir wollen dafür einladen und wir wollen das leben. Wir wollen Salz und Licht sein in dieser Welt, da wo wir sind. Danke, Jesus, dass du uns verheißen hast, dass du bei uns bist. Danke, dass du gesagt hast, du möchtest, dass jeder Mensch zur Erkenntnis der Wahrheit kommt. Aber wir brauchen deine Hilfe. Wir brauchen das, dass du mit uns gehst. Und so danke ich dir jetzt, dass wir gleich im Anschluss dieses Abendmahl feiern dürfen, dass wir daran denken können, was du für uns getan hast und dass wir wissen, wir werden einmal bei dir sein. Danke, Jesus, für alles, für diese Feste, für die Erinnerung und für diese lebendige Erinnerung. Du bist da, du möchtest mit uns gehen. In Jesu Namen. Amen. Amen.